bete noch zum Anfang. Vater, ich danke dir, dass wir mit so vielen Menschen hier Gottesdienst feiern können, dass du neu zu uns sprechen möchtest, in unserer individuellen Situation uns begegnen möchtest. Und ich bete, dass du mir hilfst, die richtigen Worte zu finden, das zu kommunizieren, was du zum Thema Angst zu sagen hast. Amen. Letzte Woche, oder nicht letzte Woche, vor 2 Wochen haben wir mit der neuen Predigtreihe angefangen, wie Daniel schon gesagt hat, Kollision, wenn Träume sich mit unserer Realität begegnen. Und in dieser Reihe schauen wir uns verschiedene Konflikte an, also Grundkonflikte, die uns in unserem Leben begegnen. Letzte Woche war das Thema die Herkunft. Heute das Mikrofon. Nein, genau. Jetzt habe ich es mir verspaßt mit den Technikern. Nein, heute geht es um das Thema Angst. Besser gesagt, um Abrahams Geschichte der Angst. Die Autorin Karen Thompson Walker vertritt in einem TED-Vortrag zu dem Thema What Fear Can Teach Us die Ansicht, dass Angst letztlich eigentlich nichts anderes ist als eine Geschichte. Eine Geschichte, die wir uns erzählen und aufgrund derer wir dann handeln. Und sie verweist auf das Buch von Nathaniel Philbrick, der das Buch geschrieben hat, Im Herzen der See, und zitiert dort aus diesem Buch eine Situation, in der sich 20 amerikanische Seeleute befunden haben. Es ist das Jahr 1819, man fährt nicht mit Motoren, sondern mit Segelschiffen, und diese Männer befinden sich mit ihrem Segelboot, die Essex, ganz tief im Südpazifik. Wer da nochmal überlegen muss, wo das befindet sich zwischen Südamerika und Australien oder Hawaii, so ungefähr. Und für die damalige Zeit waren sie einfach dermaßen weit weg vom Schuss, dass man sagen könnte, sie sind am Ende der Welt. Sie waren 2000 Meilen weg von der zivilisierten Küste Perus und Chiles und 1200 Kilometer zu den nächsten Inseln. Und was ist ihnen passiert? Natürlich etwas Tragisches. Sie waren auf Walfangjagd und anstatt tatsächlich jetzt einen Wal zu erlegen, wurden sie mehr oder weniger selbst erlegt. Ein Wal hatte sie angegriffen und das Schiff, dieses Segelschiff, hatte ein Leck, das nicht mehr repariert werden konnte, und sie waren gezwungen, auf 3 Segelbooten, kleineren Booten, die eigentlich nicht für eine lange Reise auf der Hochsee ausgelegt waren, weiterzufahren. Sie haben alles Proviant, Trinken, was es gab, natürlich da hingebracht und versucht, es möglichst hochseetauglich zu machen. Aber die Situation war sehr gefährlich, sehr angespannt. Und sie mussten entscheiden, was sie jetzt tun. Die Reise zurück nach Chile und Peru ist eigentlich sehr riskant gewesen und ist einfach zu weit eigentlich mit diesen Booten gewesen. Die andere Option wäre es, zu den Marquesas-Inseln zu fahren. Das wäre 1200 Meilen, das wäre erreichbar. Aber da gab es Berichte, die die Männer sehr ins Nachdenken gebracht haben. Darin hieß es zum Beispiel in diesen Berichten, die sie gehört hatten, in Zeiten der Hungersnot würden die Ureinwohner dieser Inseln ihre Frauen, Kinder und alten Menschen töten, um sie zu verzehren. Die Einheimischen würden das Menschenfleisch so lecker finden, dass, wenn man es einmal gekostet hat, man nie mehr davon weg kann. Und zusätzlich seien diese Ureinwohner besonders stark und groß gewachsen und somit körperlich überlegen. Das ist die Grundsituation, in der sich diese Segler befanden, und sie mussten sich schnell entscheiden, denn ihre Boote trieben immer weiter weg von der zivilisierten Küste Südamerikas. Was sollten die Seeleute tun? Was sollten sie tun? Zu welcher Entscheidung sollten sie kommen? Auf welcher Grundlage konnten sie eine Entscheidung treffen? Abraham musste wie diese Seeleute wichtige, wegweisende Entscheidungen treffen, die seine Existenz betreffen. Und wir lesen jetzt einmal den Text aus Genesis 12, 9 bis 20. Wer was auf den Updates müssten, die abgedruckt sein. Und dann schauen wir uns einfach mal an, wie Abraham mit seiner Angst umgeht in 3 Punkten. Abrahams Angst, Abrahams Realität und Abrahams Hoffnung. Und jetzt erstmal der Text aus Genesis 12, 9 bis 20. Dann brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben. Denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Und es geschah, als er nahe dran war, nach Ägypten hineinzukommen, sagte er zu seiner Frau Sarai, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist seine Frau. Dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht, um deinetwillen und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und die Hofbeamten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao, und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen, und er bekam Schafe und Rinder und Esel und Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Der Herr aber schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen, der Frau Abrahams. Da ließ der Pharao Abraham rufen und sagte, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zu Frau nahm? Und nun siehe, das ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer, die ihn geleiteten und die ihn und seine Frau geleiteten und alles, was er hatte. Abrahams Angst. Dennis hatte dargestellt, wie Abraham aus einer unbedeutenden Herkunft herausgerufen worden war. Gott hatte ganz persönlich zu ihm gesprochen und ihm einen großen Auftrag gegeben, eine Verheißung mit auf den Weg gegeben. Das lesen wir am Anfang von Kapitel 12. Da heißt es zum Beispiel, er soll in ein Land gehen, das er nicht kennt. Und dieses Land, das möchte Gott ihm geben. Und des Weiteren soll Abraham gesegnet werden. Und durch ihn sogar alle Nationen, alle Menschen auf dieser Welt sollen durch ihn gesegnet werden. Und er soll zu einem großen Volk werden. Das ist so die Ausgangssituation, mit der Abraham losgeht. Von der aus wir hier starten in dem Text, den ich gerade gelesen habe. Und Abraham tut eigentlich, was Gott von ihm verlangt. Er verlässt seine Heimatstadt, er verlässt seine Verwandten, er zieht los in dieses Land, das er nicht kennt, wo er nicht weiß, was ihn da erwartet. Er vertraut und geht los. Und man könnte sagen, Abraham greift ein Stück weit nach seinen Träumen. Er hat ein großes Ziel, er hat eine große Vision, die ja von Gott ihm bestätigt worden ist, und er möchte das ausleben, er möchte das erleben, er wagt sich, er springt. Auf uns bezogen könnte man sagen, dass wir auch jeder individuell unsere Träume haben. Für einige hat das Semester gerade angefangen. Vielleicht wird ein Traum wahr, dass man jetzt in Gießen studieren kann. Das scheint einige zu betreffen. Ich habe 5 Jahre in Gießen studiert, das ist ein Traum. Ja. Genau, also Träume beginnen. Jeder von uns hat Träume und Ziele. Für die anderen ist es vielleicht ein Abschnitt zu Ende gegangen und man bezieht vielleicht eine neue Wohnung, beginnt einen neuen Lebensabschnitt. Man startet vielleicht eine Firma, man beginnt etwas ganz Neues, man wagt sich etwas, man beginnt große Sachen zu dingen, man hat vielleicht einen neuen Job angefangen, man ist in eine neue Community reingekommen, hat einen neuen Freundeskreis bekommen, vielleicht eine neue Beziehung gestartet. Große Träume, die vielleicht anfangen wahr zu werden. Vielleicht denkst du auch, dass Gott dich ganz speziell wie Abraham in eine Sache hineinberufen hat, dich da hineingestellt hat, wo du jetzt gerade bist, und dass du anfängst, diesen Traum zu leben. Und dann lesen wir etwas, was sehr zu unserer Predigtreihe passt. Eigentlich direkt am Anfang in Vers 9, die völlige Kollision. Abraham ist doch in das Land gegangen, wo Gott ihn hingeschickt hat, und wir lesen da, dass er mit einer Hungersnot konfrontiert ist. Das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Völlige Krise. Ich gehe dahin, wo ich denke, dass Gott mich haben will, und was erlebe ich? Ich bin in dem Land Hungersnot. Was jetzt? Es wird hier gar nicht breit ausgeschrieben. Wir kriegen gar nicht genau mit, was letztlich Abraham denkt, tut, handelt. Auf jeden Fall, doch wir sehen, was er dann letztlich tut. Abraham geht nach Ägypten. Er entscheidet sich, mit dem, was er hat, nach Ägypten zu gehen, um dort überleben zu können. Und in Ägypten, hatten wir vorhin gelesen, geht es sogar so weit, dass er seine Frau abgeben muss zum Pharao, damit er am Leben bleibt. Also die Krise wird immer größer. Er verlässt das Land, das ihm verheißen ist, er gibt die Frau ab, seine eigene Frau, er soll eine große Nation werden, wie soll das gehen ohne seine eigene Frau? Also seine Träume zerplatzen eigentlich gerade. Und wieder auf uns bezogen, ganz praktisch, ich glaube, wir alle haben schon mal erlebt, wie Träume auch in Krisen geraten. Das Studium ist vielleicht doch nicht ganz so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Vielleicht das Studienfach anders, als wie man es erwartet hat. Die Inhalte vielleicht doch nicht so spannend. Die Beziehungsarbeit ist vielleicht doch wesentlich anstrengender, als man es sich hätte vorstellen können. Dinge sind komplizierter. Der Nachbar ist vielleicht nervig. Die Wohnung toll. Dinge passieren, die uns in eine Krise bringen. Und Abraham steckte in einer ganz tiefen Krise. Wir wollen nochmal ganz kurz schauen, wie genau kommt Abraham eigentlich in diese Krise hinein. Also Abraham handelt eigentlich erstmal logisch. Also Hungersnot entsteht, wenn kein Regen fällt. Und in der Region ist Ägypten das einzige Land, das relativ unabhängig ist vom Niederschlag. Der Nil, durch die Nilschwämme, also der Nil tritt über, gibt die Nährstoffe ab und somit hatten die Ägypter eigentlich sehr die konstante Möglichkeit anzubauen und Pflanzen also Lebensmittel zu produzieren. Abraham wusste das, er geht dorthin. Aber was ist der Preis, den er dafür zahlt? Letztlich die Landverheißung. Er ist nicht mehr in dem Land, wo Gott ihn haben wollte. Und dann geht es weiter mit der zweiten Krise. Abraham ist also vor der konkreten Not oder vor der konkreten Situation, dass in der Kultur damals anscheinend wirklich die Möglichkeit bestand, dass wenn du eine schöne Frau hast, die Männer, konkurrierende Männer auf die Idee kommen konnten, dich quasi umzubringen, um an deine Frau zu kommen. Und Abraham überlegt sich das hier ganz konkret und entscheidet sich für den Weg, dass sie sich einfach sagen, sie ist nicht seine Frau, sondern seine Schwester. Und letztlich kostet ihn das seine Frau. Seine Frau kommt in den Harem von dem Pharao. Abraham hat hier ein paar Entscheidungen getroffen. Und jetzt nochmal zu der Geschichte, die ich am Anfang eingeführt hatte, mit den Seemännern. Wie gingen sie weiter? Die Seemänner waren sich einig, dass sie nicht auf die Insel wollten, wo diese Ureinwohner sind, die so unberechenbar schienen. Sie wollten lieber den weiten Weg gehen, nach Südamerika zu fahren, sollten lieber dieses hohe Risiko auf sich nehmen, anstatt dorthin zu fahren, wo sie diese Ureinwohner vermuteten. Das war nicht die gute Entscheidung. Die Reise war zu lang, ihr Proviant ging aus, ihr Wasser ging aus und mehr Männer verdursteten oder verhungerten. Und die überlebten, waren selber zu Kannibalen geworden, indem sie sich an den Körpern der Verstorbenen am Leben erhielten. Die angsteinflößende Geschichte der Ureinwohner, die auf den Inseln, die sie von den Berichten, die sie über die Inseln gehört hatte, hatte letztlich bestimmt, wie diese Seemänner entschieden haben. Dieses plastische Bild von den Ureinwohnern, die so stark und grausam wirken, so barbarisch, so unzivilisiert, war entscheidend dafür, wie diese Leute sich entschieden haben. Und es ist belegt, dass tatsächlich eigentlich diese Gefahr gar nicht bestanden hätte. Also es wäre die beste Option gewesen, zu diesen Inseln zu fahren. Um diesen Punkt noch ein bisschen zu verdeutlichen, gehe ich noch ein Beispiel von den Philosophen Alistair MacIntyre. Er hat ein wichtiges Buch geschrieben, After Virtue, also nach den Werten, das sehr prägend gewesen ist. Und ein Beispiel, das er da bringt, geht folgendermaßen. Er sagt, ich stehe an einer Bushaltestelle und da ist ein junger Kerl neben mir und er sagt einfach, Histronikus, Histronikus, Histronikus. Und was fange ich jetzt damit an? Was will der von mir? Entweder er ist verrückt und babbelt einfach irgendwas vor sich hin, was keinen Sinn macht, oder aber vielleicht macht es ja doch Sinn, aber ich verstehe den Kontext nicht. Zum Beispiel könnte es ja sein, dass er vielleicht gestern, dass er mich verwechselt mit jemandem, den er gestern in der Bibliothek getroffen hat. Und vielleicht dachte er, hat dieser jemand ihn gefragt, was Wildente auf Lateinisch heißt. Und jetzt sagt er es mir. Das wäre eine Option. Oder er kommt gerade von seinem Psychotherapeuten, von seiner Therapie und wurde dazu ermutigt, einfach mal auf Menschen zuzugehen, seine Schüchternheit zu überwinden und Leute anzusprechen. Wäre auch eine Option. Oder, so schreibt MacIntyre, es könnte ein sowjetischer Spion sein, der sich hier gerade mit jemandem treffen will und das Codewort ist Histronikus. Und er versucht so sein, die andere Person zu finden. Und das Entscheidende, worauf er hinaus will, ist, die Geschichte, in die wir diese Begebenheit stellen, entscheidet, wie wir handeln. Wenn ich denke, das ist ein sowjetischer Spion und ich bin Amerikaner, dann werde ich versuchen, ihn irgendwie an die Polizei auszuliefern, vielleicht würde ich sogar mit ihm kämpfen. Wenn ich denke, aber das ist einer, der jetzt gerade aus der Therapie gekommen ist, dann wäre das ziemlich unpassend, wenn ich so agieren würde. Und letztlich ist es das eigentlich der gleiche Punkt, den auch die Autorin Karen Thompson Walker macht, indem sie sagt, Angst ist eine Geschichte. Eine Angst steht immer in einem größeren Kontext, aus einer Erzählung heraus, die wir im Kopf haben, die wir glauben und aus der heraus wir handeln. So passiert bei den Seemännern, die vor allen Dingen die Geschichte von den wilden Kannibalen geglaubt haben und folglich gehandelt haben. Und auch bei Abraham, der auch seine Geschichte der Angst hat, die Hungersnot, die er im Kopf hat. Er weiß, was das bedeutet, wenn Hungersnot da ist und er flieht nach Ägypten. Er kennt die Probleme der Kultur, die Begehrlichkeit der Männer, die dazu führen kann, dass er sogar umgebracht wird und handelt und versucht, aus dieser Schlinge herauszukommen. Es ist seine persönliche Geschichte der Angst, die er in einen gewissen Kontext stellt. Was ist deine Geschichte der Angst? Es ist gut, sich mal zu reflektieren, warum du gewisse Entscheidungen triffst. Gerade vielleicht auch in Situationen, wo du Angst hast. In welche Geschichte stellst du dieses Gefühl, diese Begebenheit? Abrahams neue Realität. Interessanterweise lesen wir hier in dem Text, dass Abraham eigentlich bekommt, was er wollte. In Vers 13 hat es ja geheißen, dass er sagt, dass er Sarah gebeten hat, dass sie sich seine Schwester nennt, damit es ihm gut geht um ihretwillen. Also dass es um deinetwillen soll es mir gut gehen. Und genau das passiert letztlich. Der Pharao nimmt sie zu seiner Frau und wahrscheinlich als Brautpreis bekommt er halt hier Kamele, Tiere, Knechte, Diener. Also es ist quasi, heutzutage wäre das vielleicht, wenn man einen neuen Sportwagen vor die Tür gestellt bekommt, einen Tesla als Zweitwagen und eine gute Summe Geld auf dem Konto, mit der man ziemlich viel anfangen kann. Das ist so vielleicht das Äquivalent. Und eigentlich könnte man meinen, es geht ihm gut, er hat alles bekommen. Das, was er letztlich wollte. In Vers 16 heißt es, er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Also genau das, was Abraham eigentlich gewollt hat. Seine Träume. Was ist aber letztlich der Preis dafür, dass er das bekommen hat? Abraham hat alles aufgegeben, was eigentlich sein Leben lebenswert gemacht hat, um sein eigenes Wohlergehen zu sichern, um sich selbst in eine Position zu bringen, wo seine Existenzangst gelindert ist. Aus der Geschichte der Angst heraus, die er selber sich malt. Und verliert dabei aber seine Träume, die Verheißungen, die Gott ihm zugesprochen haben. Das Land ist weg, er ist in Ägypten, seine Frau ist im Harem. Was hat Abraham getan? Vielleicht denkst du, eigentlich das einzig Sinnvolle in seiner Situation. Was hätte er denn tun sollen? Sein Leben war schließlich in Gefahr, oder? Was hättest du getan? Was wirklich passiert ist, denke ich, zeigt sich letztlich in dem Umgang Abrahams mit seiner Frau. Er hatte seine eigene Existenzangst, sein eigenes Überleben über alles andere gestellt. Er war sozusagen zu seinem eigenen Gott geworden. Alles war dem und ihm selbst untergeordnet. Sein eigenes Wohlempfinden war die höchste Priorität. Und was passierte, als Abraham diese Prämisse gelten ließ? Abraham vertraute nicht darauf, dass Gott ihn trotz der Hungersnot eventuell in dem Land hätte versorgen können, in das er ihn hineingebracht hatte. Er floh nach Ägypten. Und auch in Ägypten vertraute er nicht darauf, dass Gott trotz dieser kulturellen Begebenheiten ihn davor hätte beschützen können, dass ihm das passiert, dass er wirklich umgebracht wird. Das Wichtigste ist es, die eigene Existenz und Lebenssicherheit sicherzustellen. Das war die Geschichte, aus der heraus Abraham seine Angst verstanden hat. Danach kam alles andere, selbst seine Frau. Ich denke, eine Gesellschaft, die in der gleichen Geschichte denkt, wie Abraham gedacht hat, wird unweigerlich folgende Merkmale haben. Es wird eine Ellbogengesellschaft sein. Wenn es darum geht, wirklich die eigene Existenz an erste Stelle zu stellen, sein eigener Gott zu sein, dann werden wir versuchen, in dem Job, in dem, wo wir sind, voranzukommen, auf Kosten anderer. Ich bin wichtig. Wenn es mich fördert, bin ich bereit, über den anderen, über meinen Kollegen, über meine Schulkameraden, Studienkollegen zu lästern, wenn es mich besser darstellt, wenn es meine Existenz sichert, wenn es meine soziale Position in der Gruppe irgendwie stärkt. Und selbst einem offensichtlichen Unrechtssystem würde ich mich anpassen, wenn es meine eigene Existenz gut tut, wenn es meine eigene Existenz sichert. Und ich wäre auch bereit zu tolerieren, dass Minderheiten vielleicht marginalisiert werden oder sogar verfolgt werden. Ich würde nicht dagegen dafür aufstehen, weil meine eigene Existenz das Wichtigste ist. Das passiert, wenn man sich selbst an die höchste Stelle stellt. Man kann das veranschaulichen mit dem Bild eines jungen Vogels. Ein junger Vogel, der quasi schon stark genug ist, um eigentlich fliegen zu können, aber es noch nicht gelernt hat zu fliegen. Er hat sein Nest und ist dort eigentlich die ganze Zeit, aber springt auch manchmal heraus, um einfach schon die Gegend zu erkunden. Und immer wenn ein Feind auftritt, wenn irgendwie eine Krise entsteht, springt es schnell zurück in dieses Nest, wo es sicher ist. Wir nehmen mal an, dieses Nest ist wirklich ziemlich sicher vor den Feinden. Und was passiert ist, es klappt einmal, es klappt zweimal, es klappt dreimal und irgendwann wird es aber letztlich verlieren, wird der Feind schneller sein, weil der Vogel eigentlich nicht dazu gedacht ist, ja, wegzulaufen, sondern tatsächlich zu fliegen, wegzufliegen vor seinen Feinden. Das ist die Haupteigenschaft, mit der er sich eigentlich retten kann. Abraham sollte eigentlich fliegen. Stattdessen ist er quasi immer wieder zurück in sein Nest gehüpft, da wo er dachte, dass er sicher ist. Verkroch sich dort in seiner scheinbaren Sicherheit und schaffte sich letztlich eine neue Realität. Es fehlt ihm an nichts und doch an allem. Was ist Abrahams Hoffnung? Auffällig ist an der ganzen Geschichte, dass ziemlich viele Informationen eigentlich fehlen. Wenn wir lesen, wir kriegen gar nicht mit, wie das da passiert mit Pharao, die Gespräche, wie die den Brautpreis verhandeln, was Sarai wirklich dazu denkt. All diese ganzen Sachen, die bleiben völlig offen. Wir müssen uns unsere eigenen Reim daraus machen. Es wird gar nicht so groß thematisiert. Und ab Vers 17 sehen wir, dass Gott letztlich eigentlich der Handelnde ist. Und dass auch dieses Fehlen der Informationen spricht sehr stark dafür, dass es letztlich in diesem Text eigentlich darum geht, was Gott mit Abraham tut. Gott greift in die Geschichte Abrahams ein, wo es quasi schon ganz kritisch geworden ist. Er sorgt dafür, dass Sarai zurückkommt zu ihm, dass der Pharao ihn quasi aus dem Land herauswirft, zurück in das Land, in das Gott ihn eigentlich berufen hatte, schickt und sogar begleitet. Und letztlich ist es begibt Gott sich mit Abraham auf eine Reise, auf der er ihn immer wieder prägt, ihn immer wieder neu, quasi eine neue Geschichte zeigt, seine Geschichte, in der nicht die eigene Existenz das Höchste ist, was ihn bestimmt und was ihn leitet und aus der heraus seine Angst verstehen soll, sondern dass die Geschichte, in der Gott letztlich dort steht und Abraham auf Gott vertraut. Und dieses Handeln Gottes, was sich jetzt hier bei Abraham schon zeigt, widerspiegelt sich auch in dem Handeln von Jesus Christus. Die größte Angsterfahrung von Jesus war die Nacht, bevor er gekreuzigt wurde. Wir lesen im Lukas-Evangelium davon, das ist sehr bewegend. Jesus weiß ganz genau, was ihm passieren wird. Er weiß, was ihm bevorsteht, was für ihn geplant wird. Und er betet zu seinem Vater: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Und ein Vers weiter heißt es dann, dass er sogar so stark betete, dass quasi Blutstropfen sich bildeten. So emotional mitgerissen war er. Er durchlebte eine Angst, die, glaube ich, keiner von uns noch so gespürt und gefühlt hat. Jesus erlebte wie Abraham eine große Angst. Er musste eine große Entscheidung treffen. Welchen Weg gehe ich? Aber er stellte seine Angst in einen anderen Kontext, in eine andere Geschichte, als Abraham es getan hat. Und er handelt anders. Er kann der Angst ins Auge schauen. Er kann durch die Angst hindurchgehen, weil er nicht seine persönliche Existenz an die höchste Stelle gestellt hat. Es ist kein einfacher Weg, aber es ist ein Weg, der eine neue Geschichte ermöglicht. Wie können wir letztlich vermeiden, den Weg zu gehen, den Abraham gegangen ist, hier an dieser Stelle? Weil ich glaube, wir stehen eher in Parallelität zu Abraham als zu irgendjemand anderen in dieser Geschichte. Oder ich persönlich sehe mich da. Wie können wir es vermeiden, den Weg aus der Geschichte der Angst herauszuleben und anzufangen, aus einer Geschichte der Hoffnung zu leben? Wenn ich bei Nietzsche lese, ich habe noch nicht so viel von ihm gelesen, aber in einem Buch, Der Antichrist, beschreibt er das eigentlich als die größte Dummheit, Nächstenliebe zu praktizieren. Denn das würde doch verhindern, dass letztlich der Übermensch zustande kommt. Der Mensch, der quasi evolutionär auf der höchsten Leiter steht, der es geschafft hat, der vorangekommen ist. Und wenn wir anfangen, quasi aus der christlichen Idee der Nächstenliebe heraus den anderen zu fördern und zu lieben, dann ist das doch völlig kontraproduktiv zu der Idee des Übermenschen. Ich glaube, der Atheismus, wie Nietzsche ihn gelehrt hat, bietet dort keine Antwort auf diese Frage. Und auch in vielen Religionen wird immer quasi gesagt, okay, wie reagieren wir darauf, dass wir so egoistisch agieren? Spende, mach etwas Gutes, beteilige dich an der Gesellschaft, also versuch irgendwas zu tun, versuch dich selber zu verbessern. Das Evangelium, das wir hier bei Abraham sehen, aber auch bei Jesus, hat eine andere Sprache. Einmal, die Angst ist begründet. Die Angst, die in deinem Leben da ist, die hat eine Ursache, die ist nicht von ungefähr. Und letztlich handelt Gott in deinem Leben. Er ist derjenige, der dir hilft, nicht länger herumzuspringen wie ein Vogel, der nicht fliegen kann und sich immer wieder zu verstecken, sondern deine Angstgeschichte aus einer Geschichte der Hoffnungslosigkeit zu einer Geschichte der Hoffnung zu machen. Eine Geschichte, die an das Größere glaubt, die vertrauen kann und die damit rechnet, dass Gott tatsächlich eingreift. Ich komme zum Schluss und da bin ich wieder bei den Matrosen. Die Matrosen segelten in den sicheren Tod, weil sie quasi ihre Angst in die Geschichte von den Kannibalen gestellt haben. Sie hatten diesen Kontext und dieser Kontext hat sie letztlich zu einer totalen Fehlentscheidung geführt. Abraham war bereit, alles aufzugeben, seine Träume platzen zu lassen, um letztlich das zu erreichen, was für ihn wichtig war, letztlich selbst zu überleben, dass es ihm persönlich gut geht. Jesus bietet uns allen eine Geschichte an, die es ermöglicht, jede Geschichte der Angst, die ja in Richtung Hoffnungslosigkeit geht, umzuschreiben in eine Geschichte der Hoffnung. Eine Geschichte, die anders ist. Und die Frage ist, von welcher Geschichte heraus du deine Angst verstehen möchtest und wie du darauf letztlich reagieren möchtest, wirst. Die Geschichte, in die du deine Angst stellst, in die du dein Leben stellst, entscheidet letztlich, wie du handeln wirst. Amen.